Herzlich willkommen zum Advil-Podcast.
Hallo.
Hi.
Heute soll es um das Thema Genesungsbegleitung, Ex-In und auch Psychiatrieerfahrung gehen. Dazu habe ich hier Annika und Martin vom Ex-In Hamburg. Ja, möchtet ihr euch selber vorstellen?
Gut, dann beginne ich. Ich bin Martin Wieser, ich bin Genesungsbegleiter in UKE Hamburg, einer auf der Akutstation der Psychiatrie und im Recover-Projekt, in dem klinische aufsuchende Behandlung angeboten wird. Ich arbeite im UKE als Genesungsbegleiter seit 2016 und bin beim Recover-Projekt jetzt seit 2 Jahren beschäftigt. Insgesamt arbeite ich 30 Wochenstunden. Genau. Außerdem habe ich die Ausbildung zum Trainer gemacht, indem ich mich hätte qualifizieren können, auch dazu auszubilden, weitere Genesungsbegleiterinnen auszubilden. Habe mich aber entschieden, dass ich nicht Ausbilder sein möchte, sondern lieber als Genesungsbegleiter arbeite. Und ich bin auch Teil des in Hamburg gegründeten Ex-In Hamburg Vereins, in dem wir versuchen, das, was die Ex-In Bewegung und Ausbildung transportiert, weiter zu fördern und auszubauen, zu begleiten, sicherzustellen und so weiter.
Vielen Dank.
Ja, hallo, ich bin Annika, Annika Frisch. Ich bin auch Genesungsbegleiterin, arbeite aber im ambulanten Bereich, das heißt nicht in einer Klinik, sondern in einer Einrichtung der ambulanten Sozialpsychiatrie, nennt sich das in Hamburg ASP. Da arbeite ich auch mit 28 Wochenstunden verhältnismäßig viel für diesen Berufsstand Genesungsbegleitung. Bin auch im Verein Ex in Hamburg im Vorstand, wie Martin eben auch schon sagte, habe ich den auch mit gegründet.
Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ich glaube, viele kennen Genesungsbegleitung und Ex in nicht. Deswegen würde ich gerne damit einsteigen, wofür sich Genesungsbegleitung eigentlich entwickelt hat und wofür sich diese Bewegung so gegründet hat.
Da könnte man sagen, dass Ex-In eine Bewegung ist, die erstmal auch von professionell Tätigen in der Psychiatrie mit angestoßen wurde. Es gab vor rund 20 Jahren eine große Umfrage unter Psychiatriepatientinnen, was denn als hilfreich erfahren wurde in einer Krise oder in der Behandlung. Und da haben einige Personen gesagt, dass auch vor allem die Gespräche mit Mitpatienten sehr hilfreich gewesen ist. Und da haben sich Menschen zusammengetan, international, also in Europa, die eine Ausbildung konzipieren wollten, die eben als Betroffene oder Psychiatrie-Erfahrene darin kompetent machen wollte und möchte, hilfreich für andere Psychiatrie-Erfahrene und Betroffene zu sein. Über die Vorteile oder über die Zwecke dieser Ausbildung könnte man vieles sagen. Wichtig ist vielleicht einfach auch, dass nicht nur das Hilfreiche in akuten Krisen zur Bewältigung von psychischen Krisen, dass nicht nur das im Mittelpunkt steht, sondern eben halt auch wünschenswert ist, dass, wenn Betroffene in das System zurückkehren, vielleicht auch das System sich verändert, der Psychiatrie oder der psychiatrischen Hilfen.
Genau. Man könnte vielleicht noch sagen, dass Ex-In steht für Experienced Involvement, also Menschen, die Erfahrene sind, werden einbezogen, was jetzt eben auch in dem, was Martin gerade beschrieb, wieder klingt, was in der Ausbildung auch sehr im Mittelpunkt steht, dass man das eigene Erfahrungswissen birgt und dieses dann sozusagen mit dem Erfahrungswissen der anderen zu einer Art Wir-Wissen, einem gemeinsamen, allerdings Erfahrungswissen zusammenfügt, das dann hilfreich sein kann. Und wichtig finde ich eben dabei auch, dass es nicht darum geht, jetzt Tipps zu geben, was das hat mir geholfen, mach das mal, sich in dem Sinne dem psychiatrischen System sozusagen anzunähern, dass man sagt, das muss weg, was du gerade hast. Ich habe hier eine Idee, wie das weggeht, sondern dass man sich solidarisch da gegenüber eben auch hinstellt als jemand, der sagt, ich kenne das und das ist erstmal da und das ist okay, dass es da ist. Guck mal, bei mir ist das auch da. Und so kommt eine ganz neue Begegnung in die Psychiatrie, nämlich eine, die nicht ablehnt oder wegmachen will.
Genau, und viele Anleihen der Genesungsbegleitung, daher kommt vielleicht auch die Berufsbezeichnung Genesungsbegleitung, kommen aus der Recovery-Bewegung der 90er Jahre aus dem angloamerikanischen Raum, das auch eine Bewegung war, wo Betroffene selbst Strategien entwickelt haben, wie sie mit dem Psychiatriesystem, aber auch mit ihren psychischen Krisen umgehen lernen. Genau.
Ich war ja auf einer Infoveranstaltung von euch, wo ihr beide auch was erzählt habt zu Genesungsbegleitung und Ex-In. Und da war auch so ein Thema, dass Genesungsbegleitung viel auch Vermittlung zwischen PatientInnen und, ich sag jetzt mal, Professionellen in diesen Einrichtungen, ob es jetzt stationär oder ambulant ist, irgendwie dann eine Aufgabe ist, um so die verschiedenen Anforderungen der beiden Gruppen so zu vermitteln. Und sehr tagesaktuell ist ja auch, dass sowohl Psychiatrie als auch der Umgang mit psychischen Problemen oder Krisen sehr von Stigma überlegt ist. In Bremen wurde vorgestern ein marokkanischer Mann von der Polizei erschossen, nachdem er ein Messer gezogen hat. Und da wäre jetzt auch nochmal so ein bisschen meine Frage an euch, wie kann man vielleicht diese Eskalationsspiralen zwischen Polizei, Psychiatrie, Arbeitenden und den Patientinnen oder Klientinnen da ein bisschen die Spannung wegnehmen? Was war das für eine Überleitung?
Krasse Frage auch gleich. Raus, ich bin gerade mal kurz... Ein bisschen
heavy. Also es ist halt die Ex-In-Bewegung und die Ausbildung ist halt auch eine Bewegung, die sich sehr orientiert an den wirklich betroffenen Menschen.
Ja.
Und eine Schirmherrin der Ausbildung war Dorothea Buck, die letztes Jahr verstorben ist, 102-jährig, die eine Diagnose der Schizophrenie erhalten hatte, auch zur Zeit des Nationalsozialismus und auch zwangssterilisiert wurde und eine Psychiatrie kennengelernt hat, die sehr schon menschenverachtend war. Und die als Schirmherrin hat immer darauf gepocht, dass wir keine andere Chance haben, als miteinander zu reden. Die ideale Psychiatrie wäre eben eine, die sich versteht als die sprechende Medizin. Ein Zitat von ihr ist zum Beispiel, dass sie eine Psychiatrie erlebt hat, in der immer über die Patienten gesprochen wurde und nie mit ihnen. Und was sie auch sagte war, solange wir miteinander reden, bringen wir uns nicht um.
Ja.
Und das ist eben genau auch eins der Aufträge an die Genesungsbegleitung. Dieses Verstehen und das Sprechen, den Dialog mit zu befördern. Es gibt eine weitere Errungenschaft, die Dorothea Buck mit angestoßen hat, die noch vor der Ex-In-Ausbildung auch sich ausbreitete in der Psychiatrielandschaft, das war der Trialog. Das ist eine besondere Art, miteinander ins Gespräch zu gehen, nämlich ist die Theorie, dass wenn es psychische Krisen gibt, dieses Phänomen, dass da es immer drei Perspektiven gibt, die da involviert sind. Also es gibt die Behandelnden, die Experten aus Fachwissen. Es gibt die Angehörigen, die Experten des Miterlebens und Mitleidens. Und es gibt die Betroffenen, die eben die Experten aus Erfahrung sind, aus eigenem Erleben sind. Und diese Trialoge gibt es in der ganzen Bundesrepublik. Und das ist auch ein Ansatz, wo man sagen kann, wenn wir das verstehen wollen oder wenn wir auch lernen wollen, auch in solchen Krisen anders miteinander umzugehen, dann sollten wir in solchen Zusammenkünften von unseren Perspektiven miteinander reden, damit wir einander auch besser verstehen lernen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was in der Arbeit als Genesungsbegleiter möglich gemacht wird. Genesungsbegleiterinnen bieten Trialoge in ganz Hamburg, in ganz Deutschland an und das fördert eine Kultur des Verstehens und Miteinanderredens, das meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil sein könnte, um die Gewalt und Stigmatisierungen zu überwinden.
Und das, finde ich, ja, wäre zum Beispiel auch eine Chance, wo du ja eben auch diese ganz aktuelle gewaltige Situation ansprichst, die dort geschehen ist in Bremen. Wir hatten in Hamburg ja auch vor kurzem so einen Todesfall. Das es doch immer noch sehr innerhalb der Psychiatrie wirkt. Ne? Also es ist momentan so, dass Genesungsbegleiter in dem psychiatrischen System langsam ankommen, dass es immer mehr dazu kommt, dass wir eingeladen werden, unsere Perspektive zu sagen, vielleicht sogar auch die Perspektive unserer Kollegen in dem Fall, der professionell Ausgebildeten, zu verändern, vielleicht ihre Perspektive auch auf Krankheit, Gesundheit, auf leistungsfähig, nicht leistungsfähig, auf Augenhöhe irgendwie zu verändern, weil wir auf einmal mit ihnen in Teamsitzungen sitzen. Und ich würde mir wünschen, dass sozusagen darüber hinaus eine Verbindung stattfindet zwischen den professionell Tätigen und den Betroffenen, seien es nun Genesungsbegleiter oder in dem Fall noch Patientinnen, die sich sozusagen auch der Gesellschaft zuwenden und sagen, dieses Stigma, diese Angst, die immer noch reproduziert wird, die, der möchten wir gemeinsam begegnen. Es ist eben schon so, dass natürlich betroffenen Vereinigungen immer sagen, nur weil ich psychisch krank bin, bin ich nicht gefährlich. Da kommen noch andere Sachen dazu. Ja? Und trotzdem wäre es wäre ein breiterer Diskurs, wenn sich dem auch noch mehr Profis anschließen würden. Profis jetzt in Anführungsstrichen, eben professionell Tätige, dem sich auch Angehörige anschließen. Also das würde ich mir wünschen, dass sozusagen dieser Diskurs darüber hinausgeht. Es gibt in Hamburg jetzt zum Beispiel auch schon lange den Verein Irre Menschlich, wo professionell Tätige zusammen mit Psychiatrie-Erfahrenen, da geht es gar nicht um die Genesungs- Begleitungsausbildung von Ex-In, einfach auch zur Polizei gehen und mit denen zum Beispiel darüber reden, um so einen Anti-Stigma-Prozess anzustoßen und eben zu sagen, schaut mal, das ist nichts Fremdes, wovon man Angst haben kann. Das ist eine menschliche Erfahrung und schaut mal hier, ich bin ein Mensch sozusagen in dem Fall, den man auch verstehen kann.
Genau, es hat sich ja erwiesen auch, dass genau das die Stigmata auflöst, dass man eben halt Menschen kennt, die bisher nur mit Vorteilen und Zuschreibungen belastet sind bekannt sind. Also dass es die Chance gibt, einen Menschen kennenzulernen, der Suchterfahrung hat und was sein Leben bestimmt, oder einen Menschen kennenzulernen, der Psychoseerfahrung gemacht hat und erkennen zu dürfen, dass das ein Mensch wie jeder andere ist.
Und da finde ich sehr gut, wenn Genesungsbegleitung eben im psychiatrischen System nicht nur nach innen wirkt, sondern mit dem psychiatrischen System auch äußerlich sichtbar wird. Schau mal, hier sind Erfahrene genauso wie professionell Ausgebildete und am besten natürlich auch noch Angehörige. Wir stehen hier gemeinsam für etwas.
Ja.
Ja. Das wäre sozusagen, glaube ich, das, was irgendwann dort ankäme, weil du redest ja jetzt gerade von Polizisten. Wenn du von dieser Gewalt sprichst, denke ich, ja, an denen sind wir erstmal gerade nicht dran. Wir sprechen mit dem Psychiater, der mit dem Haldol kommt. Ja, im besten Fall sprechen wir noch mit ihm dazwischen. Und dann wäre es schön, wenn wir irgendwann mit diesem Psychiater sozusagen in der Kette stehen und sagen, hallo, liebe Polizisten, wir müssen reden, oder liebes System.
Ja, wo du gerade auch irre menschlich angesprochen hast, die haben eine ganz großartige Broschüre zu Psychosen herausgebracht, die werde ich
von
später... Von Herrn Bock, okay, das wusste ich nicht.
Von Herrn Bock und so einigen Genesungsbegleiterinnen und auch Erfahrenen zusammengestellt, genau.
Ja, die werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken. Ich habe die vor, ich glaube, 2 Jahren auch schon gelesen und kann die sehr empfehlen.
Die steht, das ist der stehende Begriff, die blaue Broschüre.
Genau.
Ja. Genau.
Genau, jetzt haben wir ja schon eigentlich ganz viel so besprochen, was Genesungsbegleitung sein kann, sein sollte, wünschenswert wäre, in welche Felder die Genesungsbegleitung so vordringen könnte. Jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an euch. So, was ist euch denn so wichtig an Genesungsbegleitung? Weil irgendwie seid ihr da ja auch so reingerutscht, oder das weiß ich ja gar nicht so genau. Dich, Martin, habe ich ja eigentlich als die Genesungsbegleiter kennengelernt, als ich selbst in UKE war und wir uns ab und zu auf dem Hof begegnet sind. Ja, was ist da euer wichtiger Punkt oder euer Aspekt in der Arbeit?
Eins der wichtigsten Prinzipien, an denen ich versuche, mich zu halten, ist eben eine Beziehung, eine Begegnung auf Augenhöhe herzustellen. Jetzt ist unter Augenhöhe natürlich viel verstehbar. Das ist erstmal nur eine hohle Phrase, das kann man leicht und schnell sagen. Ich versuche das so auszudeuten, dass ich versuche, Gespräche anzubieten, indem wir uns nicht wie Subjekt und Objekt begegnen. Also Die medizinische Betrachtung von Menschen in psychischen Krisen ist eine objektivierende. Das ist halt das medizinische Vorgehen, dass ich irgendwie eine Diagnose habe und ich habe bestimmte Kriterien, die diese Diagnose erfüllen und dann kann ich sagen, ja, das und das ist das Problem und das muss dieser Mensch vielleicht lernen oder leisten. Und es kommt halt wenig zur Sprache, was Betroffene eigentlich vielleicht selbst schon wissen, was ihnen gut tut oder was wichtig in ihrem Leben ist. Ja. Und da sehe ich eben als Genesungsbegleiter die wichtige Aufgabe, mitzusorgen, dass die eigene Stimme Gehör findet. Vielleicht auch, dass man auch eine eigene Sprache erstmal entwickelt für das, was man erlebt hat oder erlebt. Und dann am Ende vielleicht sogar auch als ein mündiger Patient, eine mündige Patientin, besser auch Einfluss nehmen kann auf den eigenen Genesungsweg. Ich glaube auch, dass ich als Genesungsbegleiter immer noch sehr viel lernen kann von anderen Erfahrenen und Betroffenen, die gerade vielleicht auch in einer Krise sind. Dass wir gemeinsam in einer Auseinandersetzung mit der Krise oder vielleicht auch mit dem Psychiatriesystem gehen, um am Ende in dem Prozess etwas zu erreichen, was mich vielleicht wieder gestärkt aus der Krise hervorgehen lässt. Und ich glaube, außer der psychischen Krise gibt es eben, wie du schon ansprachst, das Problem der Stigmatisierung, was meistens auch noch eine zweite Krise mit sich bringen kann. Es gibt eben das Problem der Objektivierung, dass Behandler mir vorschreiben, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe, mit dem ich mich vielleicht auch erstmal nicht abfinden kann und will und wo es vielleicht auch berechtigten Widerspruch vielleicht geben kann und auch das zu stärken, weil ich glaube, dass der Weg der Genesung einer ist, indem ich einen Ort finde oder eine Haltung finde, in der ich tatsächlich auch wieder mit der Welt, in der ich lebe, ein Stück weit einverstanden sein kann oder eben halt auch auf mich zu achten lerne. Und das bedeutet eben halt auch, mich Wort zu Wort melden zu können, meine Belange auch selber benennen und besprechen zu können. Und da gehört halt außerdem für mich hinein, dass ich eben als ein Genesungsbegleiter auch sichtbar bin mit meiner Psychiatrieerfahrung. Ich lebe auf eine Weise vor, dass ich psychische Krisen durchlebt habe und auch überlebt habe und dass es auch bedeuten kann, es an sich zu nehmen und zu sagen, das bin auch ich. Und es gibt gar keinen Grund dafür, mich dafür zu schämen oder es zu bekämpfen. Ich glaube, auch ein Teil der Genesung ist, zu sagen, ich lerne auch etwas über mich und die anderen Menschen in diesem Prozess.
In dem Prozess der Krise?
In dem Prozess der Krise und darüber hinaus. Okay. Oder in der Auseinandersetzung mit diesen ganzen Institutionen oder mit anderen Menschen.
Ja, du hast schon sehr viel gesagt. Ich überlege gerade, es ist ganz spannend, weil du ja sozusagen in sehr akuten Krisen mit den Menschen zusammentriffst, ja. Und ich eher in einem Setting, wo die Menschen schon länger verweilen, wo sie vielleicht ankommen, nachdem akute Krisen immer wieder kamen, mhm. Und sie dann sagen, ja, okay, Alter, es geht immer wieder rund. Ich hole mir jetzt mal eine Hilfe, die dauerhafter mich begleitet, eben nicht wie die Klinik nach ein paar Monaten wegbricht und dann sitze ich wieder da und es geht dann wieder los, sondern ich möchte eine Unterstützung, die mich länger begleitet. Eine Art Betreuung, die aber keine gesetzliche Betreuung ist. In dem Bereich arbeite ich. Und was mir da sehr auffällt, ist natürlich, und wo ich selber auch sehr dran gekrankt habe, als ich selber Patientin, Klientin in solchen Systemen war, ist, dass immer so ein Normabgleich stattfindet. Dass man immer schaut, was wäre denn das, dem ich mich annähern soll? Was ist sozusagen das, was weg sollte, was sozusagen vielleicht stört, was nicht nur die Gesellschaft stört, sondern wo ich auch meine Probleme drauf reduzieren kann. Und ich hätte mir auch in meiner eigenen Genesung gewünscht, dass da jemand ist, der sagt, das muss nicht weg. Lass uns doch erstmal gucken, was das überhaupt ist. Bist du denn überhaupt sicher, dass du das weghaben willst? Vielleicht bist du das einfach. Also vielleicht ist das auch ein Teil dessen, was dein Konflikt ist, etwas, was mit der Gesellschaft zu tun hat, was mit mehr zu tun hat als deiner Krise. lass uns schauen und lass uns das nicht von Anfang an erstmal als etwas betrachten, an dem wir, das wir jetzt wegarbeiten müssen. Und so ein Gegenüber versuche ich zu sein. Das ist mir sehr wichtig, dass ich jemand bin, der eben auch die Sachen mit aushält, wenn sie da sind. Natürlich Leid auch als etwas versteht, was weg soll, weil es gibt natürlich auch Zustände, wo man sagt, ja, hallo, da möchte ich jetzt nicht drin verweilen. Ja. Es ist ja schön, dass du versuchst, das zu normalisieren. Aber Entschuldigung, ich leide. Es gibt aber eben auch Dinge, die sich in längeren Prozessen dann auftun, wo man sich fragt, ja, wenn das Grundproblem ist, dann muss ich ja vielleicht da meine Einstellung ändern und da muss ich dort was tun. Und das ist so ein schleichender Prozess, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die Menschen, die ihre eigene Kraft verlieren und ihr eigenes Zutrauen in ihren Prozess und dass das System befördert. Und da möchte ich jemand sein, der immer wieder sagt, Mensch, lass uns doch mal gucken, was heißt das denn wirklich für dich? Und ist das wirklich etwas, was weg muss? Ja. Woran krankst du? Und ist das wirklich überhaupt krank? Ne? Also was heißt das? Und ich glaube, da ist es sehr spannend auch, ich arbeite ja auch in einem multiprofessionellen Team, allerdings nicht so sehr mit Ärzten, wie Martin zum Beispiel, und psychiatrisch ausgebildeten Menschen, sondern eher mit Sozialpädagogen und soziale Arbeit Studierenden und Ausgebildeten. Und da merkt man eben auch sehr, da geht es ja sehr darum, das Leben in bestimmte Bahnen zu bringen, die funktionieren, die bewiesenerweise funktionieren. Und da hinterfrage ich dann immer sehr gerne, weil die Menschen, mit denen ich dort aufeinandertreffe, die nehmen das auch sehr gerne an und sagen, ja, ey, mit der Tagesstruktur, das stimmt auch. So, ich schlafe auch echt nicht gut. Da will ich jetzt mal ran, das ist mein Ziel. Und dann bin ich gerne jemand, der da nochmal hinterfragt, ja, das ist jetzt dein Lebensziel, die Tagesstruktur?
Ja.
Alles klar, finde ich, kann ich verstehen. Ich habe mich auch mal sehr mit meiner Tagesstruktur befasst, aber was gibt es noch? Was liegt dahinter? Und wer bist du als jemand, der jetzt plötzlich denkt, seine Tagesstruktur wäre das Ziel?
Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich immer versucht habe, es so zu machen, wie alle sagen, dass es geht. Und das ging aber dann nicht. Ja. Ich bin jedes Mal gescheitert und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, ich lebe und tue die Dinge, die mir entsprechen. Ja, und bin eben halt auf eine Weise auch für Menschen da, die so sind wie ich, und kann mich erleben als jemand, der nicht einer fremd vorgegebenen Form folgen muss. So. Und das ist auch ein Moment, den ich erlebt habe als sehr befreiend und aufbauend. Und ich wollte noch aufgreifen, Annika, du hast auch den Begriff der Krankheit eingebracht, was auch zu meiner Arbeit gehört, ist meiner Meinung nach, dass wir immer in diesen Begriffen gefangen sind von gesund und krank. Als sei halt die eine Gruppe von Menschen immer nur die Kranken und die andere Gruppe der Menschen seien immer nur die Gesunden. Ich glaube, das ist ein großer Widerspruch der Psychiatrie, dass Gesunde Macht über Kranke haben. Und da ist auch der Begriff der Genesung eine Alternative, wie ich finde, dass man sagt, Genesung ist ein Prozess, der ist lebenslang vielleicht auch zu gehen, ein Weg, der jetzt nicht an bestimmten Markern sich als beendet erweist, sondern dass es vielleicht im Leben darum geht, genau diese Krisen auch einzubetten ins eigene Leben und vielleicht auch hier und da Sinnfragen zu stellen oder auf Krisen mit neuen Perspektiven zu antworten, die man dann erlernt hat.
Was ich sehr spannend finde, weil das sehe ich auch als Sache, die ich eben auch sehr zu den professionellen Kollegen hin versuche, einzubringen, dass wir eben als Menschen krisenfähig sind und dass das ist, was uns verbindet und dass dieser gemeinsame Nenner unglaublich heilsam ist und Machtgefälle auflösen kann. Es ist, glaube ich, utopisch und auch ein bisschen unfair wäre es zu sagen, ja, wir können ja einfach jetzt auf Augenhöhe in der Psychiatrie. Es ist eine Institution, die Gefälle herstellt. Da sitzt jemand, der hat da eine Krankenakte da liegen und der kann da was reinschreiben, ja. Und dann ist das schön, wenn der mit dir auf Augenhöhe sprechen möchte. Trotzdem müssen wir dieses Gefälle und müssen wir das sehr, sehr betrachten. Und mir fällt es manchmal schon auch auf, dass ich jetzt, wo ich 28 Stunden arbeite, von manchen Klienten auch so wahrgenommen wäre. Ich werde in dieses gleiche Gefälle einsortiert. Ich bin halt die mit dem Schlüssel. Ich bin die, die Milch holen kann, im schlimmsten Fall, wenn es gerade um Milch geht. Ich bin aber auch jemand, der mal eben kurz den Geschäftsführer anrufen kann, weil ich habe die Handynummer. Da sind einfach wirklich so viele Dinge, die so Mikrogefälle und Mikromachtstrukturen sind, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und trotzdem glaube ich, dass es in der Begegnung möglich sein kann, immer wieder darauf zurückzukommen, dass wir als Menschen krisenfähig sind und uns da begegnen, obwohl wir in diesem merkwürdigen System Psychiatrie uns begegnen. Und da würde ich mir auch wünschen, oder wünsche ich mir immer sehr von den Kollegen, dass sie das anerkennen, dass da sozusagen so ein Mitschwingen ist von dieser menschlichen Krisenfähigkeit.
Ja, die Frage da ist, wo wir irgendwie alle, als Menschen auch alle gleich sind, ne?
Ja. Wo die Begegnung auch wirklich eine auf Augenhöhe wird, wo wir nämlich uns auch sozusagen dazu bekennen, Menschen zu sein.
Eben, also
miteinander.
Ja, was so in der Auseinandersetzung mit Genesungsbegleitung für mich, glaube ich, so ein großer Knackpunkt war, war auch, dass der Begriff der Heilung ja oder der Genesung ja einfach ein ganz anderer ist als so im Normalfall, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, dass Heilung da eher bedeutet, mit den verschiedenen Einschränkungen, Belastungen, anderen Sachen zu leben und sich da einen Weg aufzubauen, anstatt, wie du eben schon sagst, Annika, das einfach so wegzumachen und
ja, Symptome abzustellen, genau. Darum sollte es eigentlich nicht gehen, ne?
Ja, ich würde gerne noch mal ein Beispiel geben. Also die Psychose, die ich erlebt habe, also ich habe 5 Psychosen in meinem Leben schon erlebt. Die erste Psychose, die ich erlebt habe, war, dass ich plötzlich Beobachter hatte, die alles bewerteten, was ich tat. Also ich war der Meinung, ich bin in einem Raum mit Kameras und Mikrofonen und irgendwelche mir unbekannten Menschen werden bewerten, was, warum ich in einem bestimmten Zeitpunkt meinen Kaffeebecher links abgestellt habe und nicht rechts. Und das war so einschüchternd und beängstigend, dass ich auch nicht wusste, was wird da beurteilt und von wem. Und stelle ich mich hier eigentlich richtig an und komme ich jemals wieder aus diesem Raum heraus, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mich jetzt bewähren. Das sei eine Probe. Und als ich dann aus dieser ersten Psychose herauskam, nach auch einem Krankenhausaufenthalt, hatte ich lange das Gefühl, ich sei gescheitert. Dann hatte ich eine zweite große Psychose und ich kannte das schon, dass ich irgendwie Beobachter habe. Und diesmal war ich auf eine Weise vorbereitet. Ich habe meinen Beobachtern in dieser Wohnung, in der ich lebte, gewissermaßen Nachrichten hinterlassen, Fallen gestellt, Witze mit denen getrieben, dass mir das überhaupt nichts anhaben konnte, dass sie mich beobachten, die ich natürlich auch nur imaginiert hatte. Trotzdem war halt die Psychose selbst eine Art der Genesung. Ich habe das Gefühl von Scheitern aus der ersten Psychose damit wieder wettgemacht, dass ich in die zweite Psychose mich darin auskannte und sozusagen gegen diese unsichtbaren Beobachter mich bewährt habe. Und das ist meine Vorstellung davon, wie eben auch Psychiatrieerfahrene auch selbstbewusst mit der Psychiatrie umgehen sollten. Die Psychose, die ich erlebt habe oder die auch andere Menschen erleben, kann unter Umständen tatsächlich auch ein Teil der Genesung sein, einer Krise, die man erlebt hat, die halt vielleicht auslösend dafür war, aber worauf eben die Psychose eine gesunde Antwort ist.
Eine Art Verarbeitung, die dir zur Verfügung stand.
Genau.
Wenn ich das jetzt so in meinen Worten versuche zu verstehen, ja.
Das ist ja vielleicht auch nochmal sehr spannend. Ich habe vor, das ist auch schon ein paar Jahre her, ein Buch gelesen, in der Trauma und Traumafolgestörungen wurde das da genannt, beschrieben wurde mit eine normale Reaktion auf ein unnormales Erlebnis und das hat mich da gerade sehr dran erinnert, was du auch erzählt hast.
Genau, also es gibt natürlich vielleicht auch nochmal den Hinweis auf die Psychologie, die hilfreich sein kann, also in der klinischen Praxis herrscht ganz viel das biologische Paradigma vor und eben auch pharmazeutische Therapien sind vorherrschend. Die Psychologie, wenn man da ein bisschen mehr drauf hören würde, würde aber sagen, es gibt da Strategien der Psyche, die dort zum Tragen kommen in einer Psychose, in bestimmten Verhaltensweisen von meinetwegen Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, in Verhaltensweisen von Menschen mit Traumaerfahrungen, die eigentlich eine naturgemäße, klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall eine logische Reaktion der Psyche auf bestimmte Umstände und Ereignisse ist. Ja. Und deswegen ist es halt auch so problematisch, diese Ereignisse immer als krank abzuwerten oder als problematisch zu bekämpfen.
Und auch als anders als der Gesellschaft zugehörig zu abzuspalten. Ne? Also es gibt ja auch tatsächlich solche solche Veröffentlichungen. Also Thomas Bock sagt das auch gerne. Das ist ein verlinkst du ja nachher noch. Das ist ein bekannter Professor aus Hamburg, der eben auch viel veröffentlicht hat in dem Bereich und ganz stichwortgebend ist für vieles, der eben sagt, naja, wenn ich dir jetzt irgendwie, wenn ich dich ein Jahr in geschlossenen Raum ohne Licht sperre und ab und zu mal irgendwie ein bisschen, ne, also irgendwann kriegst du schon eine Psychose. Es ist sozusagen, jeder hat diese Fähigkeiten in gewisser Weise. Es ist eine menschliche Reaktion auf Dinge. Und ich finde in der Ex-In-Ausbildung zum Beispiel auch, was mir daran besonders auch gut getan hat, war diese Sinnebene auch eben in Trauma und ja, wie es vielleicht beschrieben wäre, Persönlichkeitsstörungsprozesse reinzusehen, weil das ist eben nicht, was einem in dem Moment passiert und dann ist es wieder vorbei, sondern du hast immer das Gefühl, irgendwas in dir ist verdreht und alle versuchen immer diesen einen Teil rauszukriegen und dass du den endlich siehst und das doch jetzt vielleicht, wenn du es dann verstanden hast, mal sich ändern könnte. Und da auch so eine Art Frieden mitzumachen, dass das auch ein Teil ist, der auch einen Sinn hat, der sozusagen eine sinnvolle Reaktion auf etwas ist und etwas eine Überlebensstrategie auch war und ist und jetzt vielleicht manchmal dazwischen funkt, aber ich versuche das immer liebevoll dann sozusagen zu wenden und zu sagen, ja, aber Moment mal, dank diesem Anteil sitze ich jetzt überhaupt hier, ja, und versuche vielleicht jetzt heute den so ein bisschen einzufrieden, manchmal auch nicht, aber ich lasse ihm auch manchmal seine Zeit und das hat mir unglaublich viel Freiheit und Raum in meinem Leben verschafft, weil ich nicht immer gegen einen Anteil von mir in gewisser Weise angekämpft habe. Und genau das ist eben auch etwas, was ich in der Genesungsbegleitung für wichtig erachte und was ich auch versuche, gegenüber meinen Profikollegen immer wieder reinzubringen, dass das einfach ein Teil des Menschseins ist.
Und dann ist es halt aber auch ganz wichtig, vielleicht zu erkennen, dass es wirklich nur ein Teil ist.
Mhm. Ja.
Nämlich, ich glaube tatsächlich, dass es gerade, da habe ich ja gerade, glaube ich, schon mal auch angedeutet, dass es sehr viel Machtausübung darüber passiert, dass sehr viel Machtausübung darüber passiert, dass wir jemand anderen als krank abqualifizieren.
Und als eins mit seiner Diagnose.
Genau, da ist es vielleicht auch im psychiatrischen Kontext wichtig zu sagen, ja, aber das ist halt nur ein Teil.
Genau, das ist eine Eigenschaft, die du hast, du bist psychosefähig.
Ja, ich sage immer, ich bin psychosefähig. Ich habe ein Talent dazu, Psychosen zu
machen. Und ich kann zum Beispiel total gut Impulsdurchbrüche.
Ja.
Ja, das ist ja auch, es hat in anderen Kontexten wäre das vielleicht Leidenschaft, ja. Was soll das eigentlich, dieses mit den Impulsdurchbrüchen und so? Und das sozusagen einfach auch als einen Teil von sich, wie du ja auch immer sehr gerne sagst, auch das bin ich.
Ja.
Auch ne? Das aber bin ich bin nicht nur das.
Genau.
Ne?
Ja,
auch das.
Ich würde da auch gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen. Also als du eben gesagt hast, dass man immer so gegen einen Teil von sich selber ankämpft. Ich habe das auch, also genau, ich bin jetzt seit einem Jahr auf keiner Psychiatrie mehr gewesen und erst nach der Psychiatrie ist mir eigentlich auch so bewusst geworden, dass ich eigentlich viel mehr Zeit da reingesteckt habe, gegen einen Teil meiner Persönlichkeit anzukämpfen, anstatt irgendwie mal zu sehen, okay, aber was kann ich aus diesem Teil jetzt eigentlich mal machen? Mhm. Also ich meine, der ist ja halt da. Wie du schon sagst, ich habe auch ein großes Talent zu Impulsdurchbrüchen. Und fühle auch immer sehr stark mit anderen Personen mit, was mich dann teilweise auch so für so ein, zwei Tage außer Gefecht setzen kann. Aber das kann ja einfach in ganz anderen Bereichen, als man jetzt vielleicht vorher war, auch sehr hilfreich sein. Mhm. Also einfach in so zwischenmenschlichen Gesprächen zum Beispiel ist mir das sehr aufgefallen. Also ja, dass ich da einfach oft einen Schritt zurückgehe und abwarte erstmal, mir das angucke. So.
Ja. Ich habe, glaube ich, in der Ex-In-Ausbildung mal so einen Text geschrieben, das war im Rahmen irgendeiner Übung, das konnte man sich aussuchen. Also, ne, meine Diagnose ist für mich und dann habe ich auch sowas wie Schutz und Retter und aber auch Kämpfer. Also das ist eben auch eine Chance, in der Welt zu bestehen. Also das wirklich mal umzudeuten. Was ist der Sinn dahinter? Ne? Das kann schön sein. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich tatsächlich eine der Psychiatrie-Erfahrenen bin, die auch mir hat die Psychiatrie unglaublich geholfen. Das ist ja fast schon so ein bisschen die Frage, kann man das überhaupt sagen? Wir sind ja alle sehr psychiatriekritisch. Aber trotzdem gab es eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir so schlecht, da war ich so suizidal und depressiv. Ich brauchte wirklich, ich habe mich danach gelächzt, dass mich jemand so behandelt. Dass der einfach mir die Verantwortung abnimmt, dass da für mich geputzt wird, dass der mich in Gottes Namen nicht fragt, welche Tabletten ich will, ob ich welche will, ich nehme alles.
Ja.
Und das hätte ich tatsächlich nur in diesem Rahmen auch kriegen können. Also was für eine andere Institution, die mehr Selbstständigkeit fördert, hätte das gemacht. Ja, also ich habe da sozusagen auch auf eine Weise was gekriegt, was in dieser allerschlimmsten Lebenskrise auch gefehlt hat. Und dann von da aus sich nicht komplett der Psychiatrie aber dann zu verantworten, sondern da auch so einen emanzipatorischen Prozess zu machen. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch eine Borderline-Diagnose bekommen und eine Zeit lang war das total identitätsstiftend und auch wichtig für meinen Prozess zu sagen, ich bin Borderlinerin.
Ja.
Um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich bin das nicht, ich habe, ja, ich habe einen Anteil und das sind alles Prozesse, die sozusagen auch nötig sein können für unterschiedliche Menschen, unterschiedlich. Ja, für manche ist es sicher ganz wichtig, am Anfang gleich zu sagen, nein, Moment, das verletzt mich auf eine Weise. Ich werde hier auf einer Weise nur in Abwege geführt und andere, die genau diesen Schutz, Dinge, wo man sich vielleicht auch ein bisschen zurück als Kind in einen Schutz begeben kann, auf wahrgenommene Weise jedenfalls, wenn man eben so in einer Klinik versackt irgendwie, das auch heilsam sein kann. Ne? Deswegen bin ich immer sehr, sehr ambivalent, was Psychiatrie angeht. Ich habe eben Freunde, die wirklich ganz schlimme Dinge erlebt haben. Ich kenne aber auch sowohl von Freunden als auch von Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, also Klientinnen sozusagen, Erzählungen, die sind unglaublich glücklich.
Ja.
Ne? Und da dann, das ist so spannend und man wird immer wieder auch auf seine eigenen Prozesse zurückgeworfen, weil ich rede denen ja nicht aus, dass sie gerade alles toll finden und ihre Medikamente, endlich läuft's jetzt, geht los. Und ich denke immer so, ja, vielleicht rede ich im Jahr mit dir nochmal über die Medikamente, aber muss auch nicht. Also, ja. Ne, ich versuche da wirklich so ganz offen zu sein, auch für Menschen, die sagen, ja, aber Moment mal, das muss aber dann auch meine Entscheidung sein, ob ich einfach bitte endlich Teil dieses Systems sein will. Ne, also das ist nämlich auch was mir bei Klienten manchmal und bei Psychiatrieerfahrenen begegnet, dass ich denke, boah, du hast voll Bock da drauf. Ich versuche dir hier was auszureden und das ist vielleicht überhaupt nicht deins und das ist jetzt voll meins und du bist gar nicht so revolutionär. Du möchtest gerade vielleicht einfach Teil dieser Gesellschaft werden, die dir so wehgetan hat und du wirst jetzt Teil dieser Gesellschaft und das ist für dich heilsam und wer bin ich denn, jetzt eine Gesellschaftskritik zu führen?
Und ich finde
total spannend.
Auch irgendwie revolutionär, sich einen Platz in einer Gesellschaft zu erkämpfen, die einen stigmatisiert und ausschließt.
Genau. Genau, und das aber dann, und aus meiner Perspektive merke ich dann, dass ich dann selbstkritisch werden muss und sage, ja, aber dann ist dieser, ich kann keinem diese Revolution aufzwingen, ich verstehe total, wie heilsam das sein kann, einen Platz zu finden.
Ja.
Ich muss da jetzt kein Demoschild für die basteln, ne? Und das ist was mich auch unglaublich bei der Arbeit immer wieder umtreibt und wo ich selber merke, dass ich immer wieder in meine Prozesse auch reflektiere und mir das selber total gut tut, da ganz differenziert zu bleiben.
Da möchte ich gerne dazu geben, dass wir in der Ausbildung halt ja auch darin uns üben. Und zwar ist es so, dass wir in der Ausbildung 20 Menschen sind, die alle ihre psychischen Krisen hatten und mit verschiedenen Diagnosen sozusagen ausgestattet sind. Und viel Zeit geht in der Ausbildung dafür drauf. Also das klingt jetzt so abwertend.
Du darfst
aber
auch so sprechen.
Wichtig. dass wir lernen, miteinander überhaupt zu reden.
Ja.
Also genau das, was wir eben halt auch uns wünschen, wie die Psychiatrie in Zukunft sein wird, dass wir mehr ins Gespräch geraten und eben auch Momente des Verstehens möglich sind. Auch darin sind wir halt ausgebildet, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen. Ne? Dass wir eben halt auch sagen, jeder hat auch ein eigenes Konzept von dem, was krank ist, was gesund ist, was es wert ist, was das Leben sein soll, was das eigene Erleben angeht. Und da würde ich nochmal so sagen, im besten Fall sind Genesungsbegleiter Menschen, die wirklich in dem Sinne begleiten, dass die Auseinandersetzung begleitet wird und wir eben nicht diejenigen sind, die es wissen, weil wir da durchgegangen sind und so machst du es jetzt vielleicht auch, dann geht's dir gut, sondern die dafür sorgen, dass Menschen eine eigene Sprache auch für ihr eigenes Erleben finden.
Und vielleicht auch einen eigenen Ausgang sich ausdenken, ne? Dass ich nicht weiß, was der Ausgang sein soll. Und das ist eben die Falle, in die man gut tappen kann, in die ja sozusagen aus unserer Sicht auch oft professionell Ausgebildete tappen, weil die denken, die wissen, wie der Ausgang ist. Wäre gut, wenn die Stimmen weg sind. Wäre gut, wenn du halt in der Bahn nicht immer den Schaffner anstreist, wenn du einen schlechten Tag hast. Also wenn man aus der Perspektive kommt, was auch immer, ja, sondern dass man selber überlegt, will ich das, wo möchte ich ankommen? Und wir sozusagen als Genesungsbegleiter darin geschult sind und uns auch da dann weiter drin schulen und kultivieren, von uns abzusehen und auch von unserer vielleicht brennenden, von unserem brennenden Idealismus, den wir noch irgendwo jetzt vielleicht hier auch durchscheinen lassen und zu sagen, ja, alles klar, dann mach das doch. Das ist doch, da bin ich auch gerne bei dir, auch wenn das nicht mein Weg wäre. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich als Mensch immer wachsen lässt, weil ich merke, dass dieses von mir Absehen, das weitet mir immer wieder das Herz und tut mir gut. Und ich merke, dass das eine Art ist, wie ich auch als Mensch leben möchte. Und das finde ich für mich sehr schön. Das ist für mich auch so ein Mehrwert des Jobs, egal ob das politisch alles funktioniert, ob ich mich an meinem Chef reibe, ob ich denke, ach, das hat doch alles keinen Sinn vielleicht strukturell, wie das sich gerade entwickelt und vielleicht muss man doch in die Politik gehen. Und dann habe ich wieder ein Erlebnis mit einem Menschen, wo ich denke, dieses Gegenüber, das ich vielleicht gerade sein kann, das würde er sonst nicht treffen oder sie. Und für mich hilft es auch, in diese Weitung zu kommen. Und damit sind wir beide sozusagen einen Schritt weiter. Oder genau.
Ja, du hattest eben so ein bisschen angesprochen, was für mich ganz persönlich auch so ein Knackpunkt mit linker Psychiatriekritik ist, dass ganz häufig halt angemahnt wird, hey, Psychiatrien, Therapien wollen dich einfach nur wieder zur Norm führen, die sind neoliberal, wollen dich wieder arbeitsfähig machen. Und das stimmt bis zu einem bestimmten Punkt auf jeden Fall. Andererseits sorgt es ja aber eben auch dafür, dass Menschen Erleichterung erfahren, weniger leiden, ja, und auch einfach mal die Verantwortung abgeben können. Also ich habe auch gemerkt, dass mir das unfassbar geholfen hat, dass ich einfach 2 Wochen in einem Zimmer war und ich musste mich nicht darum kümmern, dass ich irgendwas Essbares habe. Ich kam an Tabak ran, den konnte ich mir auf dem Gelände kaufen und ansonsten wurde mir gesagt, wann ich wo zu sein habe. Und das war ein Monat hervorragend und im 2. Monat habe ich dann schon gemerkt, so okay, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen mehr
Akku ist wieder aufgeladen.
Meine Freiheiten und jetzt fange ich auch mal wieder an zu sagen, so boah, nee, irgendwie gefällt mir das nicht so. Und
also ich glaube, dass tatsächlich die Geschichte der Psychiatrie auch eine Geschichte der Missverständnisse ist, in dem halt auf allen Seiten und auch in der Gesellschaft Vorurteile darüber bestehen, was denn Psychiatrie ist oder zu sein hat.
Ja.
Es gibt eben diesen Auftrag der Gesellschaft, auch an die Psychiatrie für Ordnung zu schaffen. Also es gibt halt den medizinischen Auftrag in der Psychiatrie und den ordnenden Auftrag. Und ich glaube, dass unheimlich viel der Eskalation in Hinsicht von Gewalt hat damit zu tun, dass dieser ordnende Auftrag sehr häufig sehr in den Vordergrund gerät. Mhm. Und da bin ich der Meinung, dass die linke Kritik schon angebracht ist, zu sagen, Absolut. Dass das eben, dass es auch wünschenswert ist aus betroffener Perspektive, dass der medizinische Aspekt oder vielleicht eben tatsächlich der Aspekt, da sind Menschen in seelischer, psychischer Not und das ist das, wo wir aufgerufen sind, dass das eben in den Vordergrund gerät.
Und auch diesen Ordnungsauftrag, aber auch den medizinischen Auftrag angesprochen hast, und ihr seid ja auch schon in 2 sehr verschiedenen Standorten sozusagen untergebracht. An was für Orten ist Genesungsbegleitung denn vorstellbar? Also wo kann Genesungsbegleitung eingesetzt werden potenziell oder wo wird es bis jetzt eingesetzt?
Genesungsbegleitung kann überall stattfinden.
Überall, wo Menschen auf Menschen treffen.
Stellt sie ein, bitte.
Stellt sie alle ein. Also
es ist zum Beispiel denkbar, dass es eben halt, also ich bin tatsächlich nicht sehr gut informiert über die Vorfälle in Bremen, die gestern oder vorgestern geschehen sind. Aber in dem Sinne, wo es einen Konflikt mit Menschen, die psychische Krisen kennen oder haben, wenn es da Konflikte gibt mit dem Vermieter, könnte man sich gut vorstellen, dass das vermittelnde Prinzip von Genesungsbegleitern, das verstehende Prinzip von Genesungsbegleiterinnen da sehr, sehr deeskalierend und hilfreich sein könnte.
Also in der Wohnungswirtschaft, ne?
Ja, genau.
Sozusagen. Und natürlich in jedem Bereich des Deeskalationstrainings, wo Menschen in Extremsituationen aufeinandertreffen, also Polizei, das macht ja eure menschlich zum Beispiel schon, Sicherheits, Kräfte, also alles, was sozusagen Autorität durchsetzt, in irgendeiner Weise System durchsetzt. Dort wäre es gut, aufeinander zu treffen und vielleicht auch ein Gegenüber zu haben, das gerade so stabil ist, dass es das mitgehen kann, dass es vielleicht auch auf Menschen trifft, die Zeug sagen, wo man denkt, alles klar, fangen wir da an.
Ja.
Das muss man ja auch erstmal schaffen, als Betroffener so einer solchen Menschen gegenüberzutreten und sich da zu behaupten, glaube ich. Da wäre es sehr schön. Es gibt es natürlich in jedem Bereich, wo Psychiatrie fachlich ausgeübt wird, also sowohl in Kliniken als auch im ambulanten Bereich. Es gibt auch immer noch die Frage und die jetzt auch gerade so ein bisschen aufkommt, was ist mit der Jugendpsychiatrie? Kann sozusagen jemand, der selber Jugendpsychiatrie-Erfahrung hat, Menschen, die jetzt in der Jugendpsychiatrie sind, vielleicht wie eine als ob großer Bruder, ein Mitgeschwister sein, ne?
Das ist aber auch spannend, weil das Alter ja direkt auch wieder ein Machtgefälle aufmacht.
Und das Ausbildung. Ist in Deutschland, gibt es unglaubliche Hürden, um in die Kinderarbeit, Jugendarbeit zu kommen. Und dann kannst du sagen, na, hallo, ich habe selbst total, ich habe ganz tolle Diagnosen, ich möchte gerne an ihre Patienten ran. Ne? Ja, das kannst du ja gerne mal versuchen. Es gibt aber jetzt eben schon so Ideen wie mit Geschwister, dann gibt es die Ideen mit Mütter, mit Väter, also in dem Sinne als Eltern in psychischen Krisen vielleicht Unterstützung kriegen können von auch Eltern, die psychische Krisen durchlebt haben, die vielleicht jetzt ihr Kind schon aus dem Haus haben, aber die das kennen, wenn das Jugendamt kommt, die dort begleiten können, die dort empowern können, auch vielleicht für seine Rechte einzustehen oder seine Verletzlichkeiten offen zu machen, sich Hilfe zu holen, eben anders in solchen Systemen unterstützen können, als dass eine Abschottung stattfindet, weil da findet sehr viel Angst statt. Ne? Also unglaublich viele Mütter mit Psychiatrieerfahrung haben Angst, dass ihnen die Kinder weggenommen werden.
Ja.
Und zwar zu Recht. Ja, weil das Jugendamt da auch dann eben gerne zwischenfährt.
Da ist das wieder, glaube ich, das Muster, dass eben, wenn du sagst, der ist krank, dann gibt's halt ganz viel Macht, die ausgeübt werden kann darüber, dass du sagst, ja, du bist krank.
Das ist das Argument, damit rechtfertigt sich alles. Und wenn es da eben mehr sozusagen solidarische Hilfen auch gäbe, ohne dass die Mutter, also es gibt so viele Menschen, die ich kenne, die vielleicht auch Ex-In gemacht haben oder einfach Psychiatrieerfahrung haben, die Kinder großgezogen haben, auch mit Krisen, so viel Schuldgefühle, so viel Scham, dass es da einfach Menschen gibt, die das begleiten aus der Erfahrungsperspektive, weil da sitze ich manchmal als kinderlose Frau auch und denk, boah, krass, ich kann hier nur sitzen, ich habe die Solidarität, die du wahrscheinlich gerade, die dir sehr heilsam wäre, die kann ich gerade nicht hervorzaubern, ich kann nur sagen, ich höre dich und ich sehe dich und ich glaube etwas anderes als das, was du gerade reproduzierst. Ja. Und trotzdem wäre es schön, wenn ich jetzt auch ein Kind in einer Krise gehabt hätte und dir sagen kann, ey, guck mal,
und so ist das, ja.
Und so ist das. Und deswegen gibt es jetzt auch Fortbildung für Ex-In-Genesungsbegleiter zum Beispiel. Die heißen Mitmütter, die heißen Mitgeschwister.
Ah, cool. Das ist dann aber ziemlich
ist total neu, ja. Genau. Und es geht auch tatsächlich nur, wenn du eh schon das Zertifikat hast. Deswegen kommt das vielleicht auch noch nicht so, ne? Es ist jetzt neu. Das ist auch eine Sache, die wir im Verein halt auch versuchen, dann hoffentlich zu unterstützen. Je nachdem, wie viel Kraft wir dann immer und Men and Women und Other Power wir dann haben. Genau. Das irgendwie zu unterstützen, dass das noch mehr Verbreitung findet. Dann wäre natürlich auch ein Punkt Enter.
Ja.
Ich glaube, jeder, der mal in einer prekären Situation beim Amt gesessen hat, weiß, was da für Macht und auch psychologische Aspekte
mit reinspielen.
Ja, psychologische Macht, wenn man da sitzt und der Mensch dreht sich erstmal nicht um, weil er noch einen Kaffee sich macht und also sich dann irgendwann zu dir umdreht und sagt, na, und du so?
Ich gehe einfach keine mehr rein.
Du gehst nicht zu Ämtern? Wie läuft das für dich?
Ich gehe da nicht hin.
Ist auch egal mit Geld an und so.
Ja, ist egal. Da bin ich ganz straight. So, ich ertrag's nicht und ich will's aber auch nicht ertragen.
Das ist, glaube ich, auch schon ein Privileg, nicht hingehen zu müssen,
absolut,
oder?
Absolut, genau. Das ist ein absolutes Privileg, für was ich mir glücklicherweise nehmen kann.
Absolut verständlich.
Was es mir aber auch wert ist, definitiv. Ja, und wo ich auch einfach aus meiner eigenen Erfahrung schon sagen kann, so, ich kann in manchen Situationen auf Ämtern einfach weder für mich garantieren, noch für zumindest die Möbelstücke dort.
Ja.
Und das will ich weder den Personen da antun, als mir auch. Also,
ja.
Und dementsprechend versuche ich das so zu meinen, wie es geht.
Es gibt halt sowas wie Ämterlotsen für, ich glaube, Menschen, die mit der deutschen Sprache nicht so zurechtkommen. Und dann wäre das sozusagen etwas, wo man auch sagen könnte, Genesungsbegleiter, die sich mit psychischem Stress auskennen, vielleicht unterstützend zur Seite stellen.
Ja,
also weil sonst ist es
in Anspruch nehmen.
Sonst ist es oft so, dass du, wenn du dich erstmal anschließt an so eine Betreuungsorganisation wie meine, die gehen dann halt mit dir hin. Ja. Und dann wird mit denen geredet und dann ist ja ein sozusagen zurechnungsfähiger Erwachsener dabei und dann läuft es manchmal schon ein bisschen anders, aber dieses Machtgefälle, das sich dann aufbaut, kann auch so toxisch sein.
Hebt sich dann auch meistens nicht auf.
Nee, es hebt sich nicht auf, aber du wirst so ein bisschen
abgeschirmt,
aber natürlich auch von jemandem, der so eine merkwürdige Übereinkunft mit dem anderen hat, der Macht ausübt. Und dann, wir reden jetzt mal über Klein Psycho und das ist natürlich dann auch, ne, aber das ist die einzige Chance, um aus solchen direkten Kontakten rauszukommen. Ja. Und das ist genauso toxisch. Also mir fällt gerade noch ein, ich habe halt, also das mit den Ämtern und dann natürlich auch, um diesen Schlag vielleicht auch zu kriegen, sozialpsychiatrischer Dienst.
Ja,
also die Menschen, die rausfahren in akuten Krisensituationen, versuchen irgendwie Türen aufzumachen und Leute irgendwo rauszuholen. Wenn da jemand dabei wäre, der auf irgendeiner solidarischen Basis gerade sagen kann, wow, wir gehen jetzt nicht alle zu viert auf ihn zu oder da einfach Genesungsbegleiter, wenn sich das einer zutraut. Ich glaube auch, das kann auch eine sehr schwierige Situation sein, weil es einen selbst auch ganz schön fordert.
Ja.
Na, wir haben auch einen Aspekt der Genesungsbegleitung noch gar nicht so ausgelobt. Der bedeutet eben, dass Menschen in akuten Krisen mit anderen Betroffenen ein viel schnelleres Vertrauen aufbauen und ganz anders reden können.
Vertrauensvorschuss.
Es gibt Vertrauensvorschuss für Genesungsbegleiterinnen, aber es gibt eben halt auch die Vorstellung, dass Menschen, die Ähnliches erlebt haben, auch sich auf eine privilegierte Weise dann vielleicht auch besser und schneller verstehen. Und eher wissen, was gerade die Stimmung ist oder worauf es ankommt.
Mhm.
Und das wäre unter Umständen tatsächlich auch ein Pluspunkt für Genesungsbegleitung in solchen aufsuchenden Behandlungen. Deswegen ist auch Genesungsbegleitung bei der aufsuchenden Behandlung, wo ich im Team dazugehöre, gibt. Aber es wäre durchaus auch noch in anderen Bereich ausdehnbar und vorstellbar. Ja.
Was mir jetzt auch gerade nochmal so einfällt, Schule als Gesamtkomplex, weil es sehr viele Machtstrukturen natürlich beinhaltet und, glaube ich, auch viele Faktoren dort entstehen, wo sich später dann psychische Andersartigkeit entwickelt. So.
Da wären wir schon fast wieder bei der Jugendpsychiatrie,
genau.
Die Übergänge tatsächlich macht irre menschlich in Hamburg auch Schulseminare.
Ah, cool.
Die gehen in Schulen und dann steht da einer und sagt, hallo, ich habe Psychosen. Habt ihr mal Fragen?
Ja.
Oder machen eben auch einen Vortrag, wo auch ganz klar die Augenhöhe der Vortragenden deutlich wird. Das ist jetzt eben nicht der Prof macht einen Vortrag und der Betroffene erzählt witzige Geschichten, als er mal drauf war, sondern da geht es wirklich auch darum, dass das auch gedreht wird. Ne?
Mhm.
Das finde ich sehr wichtig, dass diese Co-Produktion in Anti-Stigma-Arbeit auch stattfindet und dann nicht sozusagen erst derjenige kommt, der gelehrter ist und erzählt und dann der Betroffene kommt, der mal erzählt, oder sich einmal im Kreis dreht und sagt, hier schaut mal, hier voll alles aufgeschnitzt oder so, darum soll es halt nicht gehen. Und das wäre tatsächlich ein Ort, wo auch Selbsthilfeorganisationen und Anti-Stigma-Organisationen wie Irre Menschlich eben auch schon einfach nur mit Betroffenen, die jetzt nicht vielleicht die Ex-In-Ausbildung haben müssen, schon tätig sind.
Spannend, das ist so eine Parallele, die sehr mit Kämpfen aus der rassismuskritischen Bewegungen so parallel gehen, dass es halt nicht darum geht, Einzelerfahrungen als Anschauungsobjekt irgendwie zu präsentieren, sondern um das Strukturelle, was dahinter steht, was diese Erfahrungen erst möglich macht, irgendwie offenzulegen.
Genau.
Voll gut.
Ja, voll gut. Gerne noch viel mehr. Ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ja die Psych-Lobby sozusagen immer so ein bisschen dran krankt ist, dass wir halt alle Psych sind, ne? Und dann kannst du halt einfach mal ein halbes Jahr nicht.
Ja.
Und dann fällt deine politische Arbeit, das weißt du ja, wenn du nicht in den Gremien auftauchst, bist du raus, ja?
Ja.
Und das sind tatsächlich auch die Dinge, wo wir merken das im Verein auch, ne? Also das, was für eine Kraft da sozusagen auch eigentlich reinfließen muss, wo man dann aber auch immer wieder mit der eigenen Recovery, also der Genesungsgeschichte, dem Genesungsweg schauen muss, ja, kann ich das jetzt wirklich? Wir brauchen viele Schultern.
Genau, das ist auch das mit den vielen Schultern. Ich finde halt auch, im UKE sind insgesamt, glaube ich, wenn ich richtig zähle, gerade 6 Genesungsbegleiterinnen eingestellt. Und wenn man überlegt, wie viele psychiatrische Stationen es im UKE gibt und wie viele Schichten von anderen Berufsgruppen übernommen werden und abgedeckt werden, dann ist halt auch die Stundenanzahl, mit der wir alle auch gemeinsam sozusagen dort angestellt sind, eigentlich nur ein verschwindend geringer Teil zu dem, was sonst eben dort von Berufsgruppen geleistet wird. Und wenn wir uns fragen, also wenn wir glauben, dass die Partizipation von Betroffenen eben halt auch das System verändert, dann wäre auch meine Idee, dass mehrere Schultern und eine größere Anzahl von Genesungsbegleiterinnen in den Institutionen, in den Kliniken und ASPs doch auch zielführender sind und eben auch noch mehr Bewegung möglich machen, als es gerade noch der Fall ist.
Vor allem auch, um diese Vielstimmigkeit abzubilden, ne? Also es soll ja sozusagen auch möglichst, es soll ja möglich sein, als Patient im besten Fall, als in dem Moment Betroffener einer Krise, sich den Genesungsbegleiter oder Begleiterin zu suchen, die man gerade braucht. Ja, der eine braucht den etwas revolutionäreren antipsychiatrischen, der andere sagt, ich hätte gerne mal mit der gesprochen, die auch positive Erfahrungen gemacht hat. Das würde mich gerade etwas, würde mir ein bisschen Heilung geben. Das finde ich halt irgendwie einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir nicht sozusagen eingestellt werden als, ja, wir machen jetzt auch partizipativ.
Und wovon wir alle auch überzeugt sind, auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach ein Fundament dieser Ausbildung, dass wir glauben daran, dass die Vielfalt heilt.
Nicht einer sozusagen als Sprecher herum agiert in einem Unternehmen, sondern dass dann eben auch die Vielfalt der Genesungsbegleiter möglichst zusammenkommt und dass es da auch wieder mehrere Schultern geht.
Eben war schon ein bisschen so dieser Blick in die Zukunft, wo Genesungsbegleitung potenziell eingesetzt werden kann, was für Stellen ihr euch so vorstellen könntet. Wie würdet ihr euch denn die Psychiatrie in 20 Jahren wünschen?
So eine Bewerbungsgespräch.
Ja, das ist total ähnlich. Ich wollte schon immer in der Position sein, das auch mal fragen zu können.
Ich glaube, das Ideal, habe ich vorhin ganz am Anfang, glaube ich, schon mal einmal gesagt, der Psychiatrie ist die der sprechenden Medizin. Es gibt auch Positionen, die sagen, es ist eher ein Zufall, dass Menschen zum Beispiel mit Psychoseerfahrung in den Bereich der Medizin betreut werden, also dass die Medizin sich dieser Krisen angenommen hat. Das hätte auch ein ganz anderer Bereich der Wissenschaften sein können, also unter Umständen die Philosophie, die sagen könnte, irgendwie wir kümmern uns um eine Krise, die wir Psychose nennen. Aber es ist nun mal jetzt in der medizinischen Abteilung und da würde ich mir wünschen, dass in der Klinik mehr noch auf den Dialog gesetzt wird oder sogar auch auf den Trialog, in dem auch noch Angehörige noch mehr zu Wort kommen, wobei unter Angehörigen natürlich alle nahestehenden Personen gemeint sind und nicht nur Familienmitglieder. Ich würde mir wünschen, dass es auch tatsächlich mehr Partizipation auch von den Patienten gibt. Als ich das erste Mal in eine Psychiatrie kam, habe ich gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Das, was ich habe, wird nie wieder weggehen. Und ich weiß schon mal gar nicht, auch was hier für ein Spiel gespielt wird, worauf es ankommt. Ja. Und das ist auch ein Leitbild aus meiner Tätigkeit als Genesungsbegleiter, weil das eben halt auch mein Thema ist. Ich war verängstigt und verwirrt und ich kam in einen Ort, in dem noch mehr Verängstigendes war, noch mehr Verwirrung herrschte. Und dass wir eine Kultur schaffen in der Psychiatrie, in dem wir miteinander, aufeinander zugehend diese Ängste und diese Verwirrtheiten und diese auch gewaltvollen, machtvollen Beziehungen aussetzen oder eben überwinden lernen. Das würde ich mir ganz, ganz utopisch von der Psychiatrie wünschen, auch als eine Art Laboratorium für die gesamte Gesellschaft, dass wir einfach auch lernen, irgendwie anders miteinander umzugehen, auf eine andere Weise auch mit Aggression und Gewalt umgehen, wenn sie uns zum Beispiel begegnet. Ich glaube auch, dass die Aggression von Menschen mit psychischen Themen viel zu leicht abgekanzelt wird als etwas, das dem man einfach auch mit Gewalt begegnen darf und kann und muss. Ich würde mir auch wünschen, dass wir insgesamt als Gesellschaft lernen, anders mit Gewalt umzugehen. Und da wäre die Psychiatrie meiner Meinung nach ein Ort, die eigentlich da Kompetenzen haben müsste, damit umzugehen. Und das könnte in Zukunft mehr sein.
Und da soll ich jetzt noch was zu sagen.
Also ich könnte vielleicht aus meinem Bereich nochmal erzählen, weil du ja eben auch sehr an diesem medizinischen Begriff dich immer abarbeitest, weil das sehr, 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 sehr wichtig ist auch da sozusagen in deinem Bereich. Ich bin ja im ambulanten Bereich, wo es eben auch diese langfristigen Begleitungen gibt. Und ich habe da neulich mal so einen Pilot-Workshop gegeben, den ich ganz beeindruckend fand. Ich weiß nicht, ob ich mir das in 20 Jahren wünsche, dass es mehr so ist wie in diesem Workshop, aber da habe ich mit einem Profikollegen sozusagen, der Sozialpädagoge ist, habe ich zusammen einen Workshop gegeben für Mitarbeiter und Klienten zusammen zum Thema Selbstbestimmung, Fürsorge, das Spannungsfeld. Und dann haben die da zusammengesessen und wir haben wirklich das versucht, dass die miteinander ins Gespräch kommen über diese Themen. So, und das war super spannend, weil man merkte, dass es da so, dass sowohl die Mitarbeiter über manche Dinge nicht mit den Klienten reden wollten, als auch andersrum. Ja, also sowohl wollten die Mitarbeiter nicht so richtig ihre eigentliche Wahrnehmung von Fürsorge und was jetzt hier auch mal angezeigt ist besprechen und das auch manchmal den Klienten nicht zumuten. Und andererseits waren die Klienten so, dass sie sagten, na ja, aber nur wenn ich bedürftig bin, kriege ich auch meine Verlängerung, dann kriege ich auch nur meine Dinger. Und ja, mal ganz ehrlich, ich bin auch manchmal total genervt davon, dass ich jetzt hier selbstbestimmt sein soll. Also ich finde das auch total angenehm manchmal, dass sich jemand kümmert und da so ganz offen drüber zu reden, fand ich unglaublich spannend. Und in einem Workshop war es sogar so, dass über Suizidalität als Selbstbestimmung gesprochen wurde, wo die sich wirklich darauf eingelassen haben, miteinander zu sprechen. Und das würde ich mir wünschen, dass es wenn es solche Einrichtungen in 20 Jahren noch geben sollte, wo wirklich tatsächlich so eine als ob Gesellschaft nebenher aufgebaut wird, ja, dann würde ich mir wünschen, dass das ein viel größeres gemeinsames partnerschaftliches Arbeiten ist an dem, was derjenige sich wünscht und dass aber auch solche Themen besprochen werden. Was ist mit der Freiheit? Willst du die eigentlich? Was ist mit der Selbstbestimmung? Oder willst du mehr Fürsorge? Ich hätte gerade Bock, mich total um dich zu kümmern. Das löst das bei mir aus. Also sich auch einzubringen. Ne? Die Kollegen haben dann zum Beispiel auch sowas gesagt wie sie auch ihre Arbeit verstehen. Das hatten die Klienten noch nie gehört. Ja, also vielleicht mal so nebenher, aber dass die sich wirklich dazu bekannt haben, ja Moment, ich mache den Job aber auch, weil ich auch eine Verantwortung wahrnehme in dem und dem Bereich. Und da kam eine ganz tolle Unterhaltung zustande und auch, wo vielleicht Kollegen gedacht hätten, ja, der wird wahrscheinlich eher da sitzen und nichts sagen, kamen plötzlich Sachen raus, wo man dachte, wow, da bewegt sich was. Ja, und ich würde mir natürlich wünschen, dass das normal ist, dass es solche Gespräche einfach überall beim Kaffee geben kann und auch in den Betreuungen, die dann sozusagen Betreuung heißen, Bezugsbetreuung. Im Endeffekt wünsche ich mir in 20 Jahren aber auch, dass es weniger so institutionalisierte Psychiatrie gibt, sondern dass es viel mehr in die Gemeinden reingeht, dass es viel mehr wirklich wieder zu so Solidargemeinschaften kommt, wo man sich nicht so ein kleines Dorf mit Psychos suchen muss, um anerkannt zu werden. Ich kriege das gerade nicht besser formuliert, sondern dass man in der normalen Gesellschaft einfach einen Ort findet und da auch solche Prozesse stattfinden können.
Ich möchte jetzt auch nochmal an der Stelle sagen, dass ich zum Beispiel auch mich selbst als Psycho bezeichne, hat auch ein Element von Aneignung.
Das möchte ich auch sagen, das war nicht abwertend gemeint. Das ist für mich auch sozusagen ein Aneignungsbegriff.
Ich glaube, wir kennen das aus anderen Empowerment-Zusammenhängen auch und das wollte ich hier auch nochmal sichtbar machen, dass ich kein Problem damit habe, sondern es auch ganz empowernd finde, zu sagen, ich bin halt ein Psycho.
Und ich würde entsprechend dem aber nochmal sagen, dass ich kein dieses Wort so aufoktroyieren will, sondern dass das eher um Selbstbeschreibung ging und ich deswegen dieses Wort manchmal benutze, weil ich mir das Kraft gibt, mich da auch zu positionieren, ohne dass ich anderen diese Positionierung aufdrängen will.
Ja, vielen Dank dafür. Aber ja, ich glaube, das ist einfach in so Sprechpositionen ja immer wichtig, nochmal zu sagen. Also auch bei diesem irren menschlich. Also ich glaube, ich könnte wenig damit anfangen, wenn ich mich selbst als irre bezeichne. Aber wenn das jemand tun will, ist es ja auch irgendwie dann nicht mein Bier. So. Ich bin, glaube ich, soweit schon durch, weil meine letzte Frage, was empowert euch eigentlich am Genesungsbegleitungsberuf oder an eurer Tätigkeit daran, habt ihr eigentlich die ganze Zeit immer schon beiläufig erwähnt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne noch was dazu sagen. Weil im Vorgespräch hattet ihr schon dazu ganz viel gesagt, was ich voll gut fand.
Ich würde vielleicht noch eine Sache zu ergänzen wollen. Recovery, also Genesung, ins Deutsche übersetzt, ist halt ein Prozess im Leben, der ohne Empowerment meiner Meinung nach nicht zu haben ist. Und Empowerment ist beginnt, glaube ich, da, wo Mächtige bereit sind, auch Macht abzugeben. Und das wünsche ich mir vielleicht auch noch, das vielleicht noch ergänzend, das wünsche ich mir auch von den Institutionen der Psychiatrie, dass da mehr Bereitschaft auch ist, und ich sehe da auch Bewegung schon, Macht auch abzugeben. Also auch mehr tatsächlich auch auf die Wörter zu hören, die Betroffene wählen und benutzen. Ja.
Auch Deutungshoheiten, ne? Die genau. Eben in Diagnosen so unglaublich verankert sind.
Genau.
Ja.
Ja, wir haben wirklich schon viel gesagt. Was empowert mich? Also mich empowert tatsächlich immer mal wieder, wenn ich geschafft nach Hause komme und auch denke, boah, wieso arbeitest du eigentlich so viele Stunden? Du bist eigentlich auch oft ganz schön erschöpft. Dass ich vielleicht manchmal der richtige Mensch zum richtigen Zeitpunkt sein kann, der sonst dort nicht anzutreffen gewesen wäre. Dass ich ein Gespräch mit jemandem führen konnte, wo ich das Gefühl hätte, der hätte sonst heute nicht so ein Gegenüber haben können wie mich. Da wäre keiner gewesen. Und das reicht manchmal wirklich schon. Im Kleinsten. Das ist der kleinste Nenner, auf den ich mich immer irgendwie zurückziehe, wo ich denke, da findet diese ganz persönliche Begegnung statt, wo ich denke, das hätte ich mir vielleicht gewünscht früher, das hätte mir geholfen, das hätte mir Kraft gegeben, und ich hoffe, dass das sich immer fortführt.
Ich finde, das ist eigentlich auch gar nicht so ein kleinster gemeinsamer Nenner.
Naja, das ist der sehr persönliche Nenner, wo es nicht um den große Ganze, die Metaebene und die ganze Institution Psychiatrie gibt, weil an der kann man durchaus zwischendurch verzweifeln, gerade in dem Beruf, wo wir sind. Und dann hören wir plötzlich was von Bremen und sitzen hier und denken, wow, was noch tun, ne? Immer wieder was noch tun. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was uns vielleicht auch ein bisschen anmaßend, das jetzt einfach anzunehmen, aber was uns mit anderen Empowerment- und emanzipatorischen Bewegung verbindet, vereint, dass man immer zwischendurch wieder fragt, wo soll ich denn diese Kraft jetzt noch hernehmen?
Ja.
Immer wieder hinzurennen und zu sagen, klopf, klopf, ich hätte noch einen Punkt. Könnten Sie das Tor öffnen?
Obwohl ich auch, also, ich weiß nicht, ob das anmaßend ist, ich finde eigentlich gar nicht, weil, ja, Diskriminierung einfach noch so viele verschiedene Intersektionen hat und wo auch so das UKE heute so häufig genannt wurde. Da gab es letztes Jahr im Mai, wurde dort Bunu Mbota ermordet oder ist dort verstorben im Rahmen einer Zwangsfixierung, dass so diese Intersektion der verschiedenen Gewalterfahrungen ineinandergreifen. Ja. Also ich war auch anschließend auf den Gedenkkundgebungen dazu, wo auch RednerInnen aus der Black Community halt immer wieder in Erinnerung gerufen haben, dass es jedes Jahr viele Psychiatrietote gibt, dass es aber auch eben viele Psychiatrietote of Color gibt, so, weil die nochmal eine ganz andere Perspektive da in der Psychiatrie erleben und nochmal eine ganz andere Gewalt und Zwang da auch erleben können.
Klar. Auch die Frage wäre, was wäre passiert, wenn er weiß gewesen wäre, in der gleichen Situation, ne? Und man sich fragt, wäre er dann tot? Das ist einfach natürlich die Frage.
Da ich im UKE arbeite, muss ich sagen, dass es da jetzt natürlich noch Dinge gibt, die offen sind und die noch alle erst verhandelt werden. Es war aber tatsächlich unter uns auch die Fantasie, dass es zu diesem schweren Vorfall, zu diesem Tod nicht gekommen wäre, wenn vielleicht Genesungsbegleiter an dem Tag gearbeitet hätten.
Es war keiner da.
Es war Ostern und wir waren nicht vor Ort.
Ja.
Weil durch die wenigen Stunden keine Feiertagsdienste eingeteilt werden. Und da kommt dann das Strukturelle wieder rein, wo man sich fragt, schade, ne? Wo du auch sehr betroffen warst als Mitarbeiter, ja.
Viele andere Mitarbeiter auch.
Übrigens. Natürlich, genauso meine ich das jetzt, weil du hier sitzt. Aber wir waren tatsächlich damals auch gerade mit dem Verein gestartet und hatten eigentlich gerade uns erst getroffen und waren dann, haben tatsächlich erstmal alles ruhen lassen, weil wir gerade einen Ex-In-Verein im UKE gegründet hatten. Und in dem Moment passierte sowas und wir hatten das Gefühl, wir haben gerade diese Adresse angegeben als für unseren betroffenen Verein und jetzt passiert sowas und mussten das erstmal verarbeiten.
Ja, ich war zu der Zeit dort ja auch Patient und war da ja auch relativ viel im Gespräch mit dir, Nika, wo dann auch genau dieses Strukturelle auch sehr in das Persönliche übergleitet. Natürlich einmal ganz explizit für Ton und Bob da, der daran gestorben ist, aber auch für die Mitarbeitenden als auch für die Patientinnen, die dort waren und die das teilweise gesehen haben und dann weggeschickt wurden. So war zumindest mein Erlebnis, keine Aufarbeitung auf den einzelnen Stationen stattfand und auch zugelassen wurde. Und das wäre vielleicht auch was, was wir uns so nochmal in diese Wie ist Psychiatrie in 20 Jahren Aufstellung irgendwie mit reinnehmen können, dass eben diese Gewaltvorfälle im Idealfall gar nicht mehr stattfinden und diese Spannung zwischen Zwang und Genesung oder sich drum kümmern ein bisschen aufgelöst wird oder zumindest eine menschenwürdige Aufarbeitung davon stattfinden kann.
Ja, das ist nur zu wünschen.
Dann bedanke ich mich bei euch, auch wenn wir jetzt so einen schweren Schluss hatten. Aber vielen Dank für das Gespräch. Ich habe heute auf jeden Fall ganz, ganz viel nochmal mitnehmen können.
Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast.
Ja, vielen Dank.